Was ich aus fast 3 Jahren Vanlife gelernt habe, das möchte ich heute mit dir teilen in diesem Podcast. Hi, ich bin Daniel und herzlich willkommen zur 41. Folge unseres Phoenix Nomads Podcast. Hier geht's rund um das Thema digitales Nomadentum. Ich bin jetzt fast 8 Jahre auf meiner Weltreise. Ich habe Deutschland 2015 verlassen, bin dann nach Kanada, habe dort mit einem Working Holiday Visum in der Filmindustrie gearbeitet, habe noch ein zweites Visum bekommen, das sogenannte Young Professionals Visum, und habe dann meine Reise fortgeführt. In der Zeit habe ich auch mein Business gestartet, mein allererstes, das ist der Kanada-Blog, und habe aber, und das wissen viele heute gar nicht mehr, oder vielleicht meine engen Freunde, ich habe fast 3 Jahre das sogenannte Vanlife gelebt. Was ist Vanlife? Naja, du baust dein Auto um oder dein Van, daher kommt das noch mit dem Van, und lebst einfach in deinem Van. Das machen natürlich viele, die Work and Travel machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt nach Neuseeland gehst, dann gibt's auch ganz viele Vans, die du kaufen kannst, um dir dann zum Beispiel Neuseeland anzugucken. Und bei mir war das so, das war eine Erfahrung, als ich nach Kanada kam, hatte ich überlegt, mir ein Auto zu kaufen oder soll ich einfach Mietwagen nehmen. Und schon eine Woche Mietwagen hat dann quasi bei mir schon die Idee gesparkt, so hey, warum nicht einfach einen Van haben? Gerade in so Ländern wie in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland, da bietet sich das mit dem Van nämlich an, weil die Entfernungen so riesig sind. Das heißt, du kannst einfach selber bestimmen, wo du hinfährst. Also es war für mich ein No-Brainer. Außerdem, du sparst Geld, weil du eben nicht immer einen Mietwagen holen musst. Und jetzt kommen wir zu den Lerneffekten. Und ich möchte das heute ein bisschen mehr aus der Business und dem Mindset, was ich daraus gelernt habe, sehen, als jetzt nur den Travel-Aspekt. Ich habe auch einen Travel-Podcast und ich habe auch einen Travel-Kanal, der heißt Working Holiday. Da habe ich auch schon mal eine Zusammenfassung gemacht, was ich aus diesen 2,5 bis 3 Jahren Vanlife so alles gelernt habe. Erstmal vorweg, wie hat sich denn meine Vanlife-Geschichte so ein bisschen, wie ist die so abgelaufen? Ich bin damals nach Kanada und habe erstmal das aller günstigste Auto gesucht, was ich finden konnte, weil ich wollte nicht viel Geld ausgeben. Ich habe dann einen Dodge Grand Caravan gefunden. Das ist so ein Kombi. Den habe ich dann umgebaut mit $50 oder so. Genau, also selber umgebaut. Weil das ist mir damals schon bewusst geworden, wenn ich einen Van kaufe, der schon umgebaut ist, dann sind die erstens vom Preis immer höher, teurer, weil die ja schon umgebaut sind. Und meistens haben die auch mehr Kilometer drauf. Und viele Backpacker, denen ist es zwar egal. Und ich meine, du kaufst das Ding, du hast sofort einen Van, kannst drin leben und kannst loslegen. Ich fand es ein bisschen blöd und ich wollte mich auch challengen. Warum fand ich es blöd? Naja, weil du konntest für das gleiche Geld ein Auto haben mit weniger Kilometern drauf. Und wenn du es dir selber umbaust, kriegst du auch noch die Skills mit. Ich war damals voll auf dem Trip. Alles, was ich mache, versuche ich einfach selber umzusetzen. Gerade mein erstes Jahr Work and Travel. Ich habe zum Beispiel aus Deutschland keine Erfahrung gehabt mit Autos reparieren. Ich habe noch nicht mal den Ölwechsel selber gemacht. Also ganz ehrlich, ich habe null Ahnung gehabt. Und mit meinem ersten Dodge Grand Caravan in meiner Kanada-Zeit habe ich dann den umgebaut selber. Wie gesagt, 50 Euro hat das erste Umbau gekostet. Da habe ich einfach die hintere Sitzreihe habe ich rausgerissen und die zweite Sitzreihe habe ich so gemacht, dass man sie umklappen kann. Die Idee war dahinter, dass ich quasi, wenn die Sitzreihe umgeklappt ist, dass ich dann wie so eine Art Tischverlängerung baue aus Holz, das billigste Holz genommen, was ich finden konnte, und dann eine Matratze drüber. Und bei der Matratze habe ich dann so eine Art Foam, also Schaumstoffmatratze genommen, die ich zugeschnitten habe, genau auf die Maße von dem Dodge Grand Caravan. Und da habe ich ein bisschen mehr investiert. Ich glaube, das waren sogar $200 oder $250. Viele gehen einfach dann in den Secondhand-Laden und holen sich eine Matratze. Und die sind natürlich noch bequemer, aber die sind höher. Ne? Oh Gott, jetzt wird das ganze Video auch schon ein bisschen Tipps für Vanlife. Das Problem bei einem Kombi ist, dass du ja generell nicht viel Platz hast. Du kannst ja nicht drin stehen. Und wenn du Glück hast, kannst du vielleicht ein bisschen sitzen auf deiner Matratze. Das heißt, jede Millimeter, die ich einsparen konnte, war für mich dann nachher Luxus. Deswegen habe ich bei mir mehr Geld ausgegeben und habe mir so eine Schaumstoffmatratze dann geholt und die habe ich zugeschnitten. Das war direkt in der Nähe von Vancouver, weil ich bin in Vancouver damals angekommen. Und warum erzähle ich das? Wenn du ein Van hast, da habe ich schon beim ersten Auto schon gemerkt, sobald du ein gutes Bett hast, ist es gar nicht so schlimm, im Auto zu leben. Und dann kannst du auch über einen längeren Zeitraum. Ich meine, jeder ist natürlich unterschiedlich. Ich kann an der Stelle nur auf jeden Fall den Aufruf starten. Wenn du es schon mal geplant hast oder dir das vorstellen kannst, mach es auf jeden Fall mal, dass du die Erfahrung hast und dass du einfach mal siehst, wie das so ist. Mach es vielleicht auch mal länger wie eine Woche. Mach mal wirklich so einen Trip für 3-4 Wochen und fahr einfach mit deinem Auto rum. Ich habe in meiner kompletten fast 2 Jahre Kanada-Zeit, ich hatte 2 Vans in Kanada und habe später in Neuseeland noch einen umgebaut, habe ich nicht einen einzigen Euro für Campingplätze ausgegeben. Ich wollte das, also ich war komplett low budget, so typisch Backpacker eben. Komplett low budget, mein erstes Auto, das billigste, das ich finden konnte, würde ich heute auch nicht mehr so machen. Also als Tipp für Van, ich würde immer einen Autocheck vorher machen in irgendeiner Reparatur, also in irgendeiner Werkstatt. Es gibt sogenannte Pre Checks, die man machen kann. Und dann kriegst du einfach schon ein besseres Bild, auch wenn du selber keine Ahnung hast. Und ich hatte ja keine Ahnung. Und heute weiß ich ein bisschen mehr, denn mein erster Dodge, das war so ein bisschen mein erstes Jahr Work and Travel, der hat alle zwei Wochen irgendwelche Probleme gehabt. Ich möchte da gar nicht zu sehr reingehen. Ich habe hier auf dem Kanal, auf dem Podcast schon mal eine meiner schlimmsten Erfahrungen, wo ich wirklich down war, wo ich kein Geld mehr hatte, wo ich obdachlos war, wo das Auto kaputt war und ich konnte nicht mehr rumfahren und ich bin jeden Tag, abends muss ich das Auto rausschieben in den Regen und dann morgens in der Garage reinschieben, das war so eine öffentliche, überdachtes Tiefgarage, da reingeschoben, habe dann meine Reparaturen gemacht und es hat mich eine Woche gekostet, weil ich das Geld nicht hatte, um dann herauszufinden, was eigentlich kaputt war, weil ich konnte mir nicht mal das leisten, das Auto zu einer Werkstatt zu geben, dass sie nur gucken, was denn da kaputt ist. Ne? Ich hatte eine Vermutung, aber anyway, das ist eine extra Geschichte. Dieses Auto, der Dodge Grand Caravan, war für mich wie so ein Riesenteacher, also ein Lehrer, denn die Problemchen haben mit kleinen Sachen erstmal so Sensorenprobleme und da irgendwas elektronisch und dann langsam weitergeführt bis zur Lichtmaschine, bis zum kompletten Kühlkreis, mit dem Kühler habe ich irgendwann ausgetauscht, bis hin zur Zylinderkopfdichtung, die ich dann auf einem, ja, bei uns in der Filmindustrie vorne auf dem Parkplatz selber ausgetauscht, repariert habe und wieder alles zusammengebaut habe. Das war schon crazy. Was möchte ich jetzt, komm, jetzt schweife ich ein bisschen ab, weil ich habe natürlich viel gelernt mit, was Vanlife angeht. Kommen wir mal zu den wichtigsten Punkten. Und, bleib noch bis zum Ende des Videos, denn ich habe die wichtigste Frage, die ich immer von allen bekommen habe. Hey Daniel, wenn du im Auto lebst, wo gehst du denn duschen? Wo gehst du denn, wo machst du? Das werde ich am Ende des Podcasts noch beantworten. Ich habe hier mal paar Punkte aufgeschrieben. Allererstes natürlich Minimalismus. Ganz generell, ob du jetzt im Van lebst oder auch schon mal Work and Travel gemacht hast, für mich meine Reise, dass ich vorher klar Schiff gemacht habe, meine Wohnung, alles, was ich in Deutschland besessen habe, quasi verkauft, weg oder nur noch untergestellt habe, das Nötigste. Das habe ich über die Jahre dann auch noch mehr dezimiert. Das schult Minimalismus. Wir leben in einer Welt, wo so viel konsumiert wird, wo es so viel um Materialismus geht und du, weil dein Umfeld schon so ist, du wächst in deiner, ich will jetzt nicht sagen, dass alle unsere Eltern so sind, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo es viel um Materialismus geht. Allein diese mal Work and Travel zu machen, mit einem Backpack nur unterwegs, sondern ich rede hier nicht nur von einer Woche, sondern wirklich mach Work and Travel mal ein Jahr lang in einem anderen Land oder mach eben auch dieses Vanlife für eine längere Zeit, weil du bist ja limitiert. Hast du nur einen Rucksack? Passt nur so viel rein, wie in dein Rucksack ist. Und mein komplettes Leben auch heute noch sind zwei Koffer. Und nur deswegen zwei Koffer, weil der zweite Koffer noch mittlerweile mein ganzes Kamera-Equipment ist. Das ist über die letzten Jahre noch ein bisschen größer geworden. Aber noch bis vor zwei Jahren habe ich auch nur einen Koffer gehabt und nicht so viel Licht-Equipment, wie ich zum Beispiel jetzt heute habe. Aber ansonsten, alles, was ich heute auch noch besitze, ist in einem Koffer. Und das kommt aus der Minimalismus-Mindset-Geschichte, die ich vom Vanlife gelernt habe. Ich habe in der Zeit, wo ich im Van gelebt habe, mehr und mehr gemerkt, auf was es wirklich ankommt. Was brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Welche Sachen hast du? Na, das heißt nicht, dass man nichts besitzt. Im Verhältnis, wenn man so dich ein Haus in Deutschland hat und keine Ahnung was, besitze ich immer wenig. Ich meine, es gehen manche in den Urlaub mit mehr Sachen, wie ich aktuell besitze. Ist schon crazy. Ja, aber das möchte ich positiv ansetzen. Selbst wenn du danach zurückkehrst und dann auch wieder mehr besitzt, das ist nichts, dass man, es ist nicht negativ, was zu besitzen, sondern dieses Gespür zu bekommen, was es eigentlich heißt, Minimalismus zu haben, was man denn wirklich braucht. Du sparst natürlich auch eine Menge Kohle, wenn du auf einmal nicht mehr regelmäßig shoppen gehen musst und vielleicht sogar deine Kompensation durch Shopping machst, dass du was brauchst du nicht, weil du hast deinen Van, denn der voll ist er voll, dann nimmst du nur die wichtigsten Sachen mit und so weiter. Zu sehr will ich gar nicht reingehen. Es gibt auf Netflix, glaube ich, sogar eine mega coole Dokumentation, die heißt sogar Minimalismus. Heißt es so? Ja, ich glaube. Gerne mal angucken, wenn du dich mit dem Thema noch nie beschäftigt hast. Und ich würde sagen, das ist eine der Kernfunktionen gewesen des Vanlifes, die mich auch in meinem Mindset total verändert haben, dass ich auch die Welt auch heute noch generell minimalistisch betrachte. Und so werde ich auch sein, wenn, ne, wir bauen ja auch jetzt unser Business weiter aus und das ist jetzt mein drittes Business. Wenn ich in der Zukunft irgendwann meine Ziele erreicht habe und noch viel weiter oben bin. Ich weiß ganz genau, dass bestimmte Elemente in meinem Mindset durch Minimalismus weiter da sind. Ich habe das so cool gefunden, wo, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber wenn man den Film anguckt, The Social Network von Mark Zuckerberg, ne, und Facebook. Am Ende ist ja so ein Quote von Mark Zuckerberg, trotz dass er jetzt Billionär ist und so weiter, also Milliardär, lebt immer noch, fährt einen kleinen Toyota, lebt immer noch, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber viele der größten Unternehmer, die legen nicht so viel Wert drauf, dass sie nach außen wahrgenommen werden, als reich. Und den Satz hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? Dass oft die, die nach außen sich so kleiden, als wären sie reich, sind gar nicht so reich wie die CEOs. Der CEO ist dann meistens der, der im Jogginghose zum Arbeiten kommt. Anyway, und ich denke, das hat damit was zu tun, weil auf einmal brauchst du die Anerkennung von außen nicht mehr und da lernst du einen riesen Teil. Das ist einmal Minimalismus und aber auch, was brauchst du eigentlich zum Leben? Okay, kommen wir zu Punkt 2. Das ist jetzt kontrovers zum Minimalismus. Folgender Satz. Das habe ich aus Fight Club. Everything you own ends up owning you. Und den Satz musste ich mir 2-3 Mal anhören und philosophisch nochmal betrachten. Und vielleicht machst du das an der Stelle auch mal. Everything you own ends up owning you. Also alles, was du besitzt, wird irgendwann dich besitzen. So, und warum ich das jetzt mit Vanlife in Zusammenhang bringe? Einmal wegen dem Minimalismus. Das heißt, je weniger du hast, umso freier bist du. Wenn du durch den Prozess gehst und die Sachen wirklich ausmistest, wegschmeißt, man, ich hatte Kisten bei mir daheim, die hatte ich noch von vor 2 Umzügen und habe gesagt, die miste ich dann mal aus, habe ich nicht gemacht. Und je mehr Platz du hast, hast du ein ganzes Haus sogar, dann wirst du das Haus über die Jahre vollstellen. Und Sachen, die du gerne machen wollen würdest und denkst, da ist noch ein Wert, und aber alles, das hält dich hier mental fest. Oder andersrum betrachtet, jetzt hast du ein Auto und jetzt kommen wir deswegen, es ist ein zweischneidiges Thema beim Vanlife. Wenn du ein Auto hast und es geht kaputt, musst du dich in dem Moment drum kümmern. Wenn es dein Van sogar ist, wo du drin lebst, ist es ja auch noch dein Haus. Also es ist nicht mal so, dass du ein Auto einfach nur abstellen kannst und sagst, ja, das mache ich irgendwann mal in ein paar Monaten, weil das gibt's ja bei vielen vielleicht auch. Vielleicht spreche ich jetzt gerade zu dem einen oder anderen und du hast dein Auto noch immer nicht repariert. Anyway, schreib mir in die Kommentare, ob das jetzt bei dir der Fall ist oder nicht. Vanlife natürlich genau das Gleiche. Everything you own ends up owning you. Ich hatte mit meinem ersten Van mega viele Reparaturen, habe mich damals drauf eingelassen. Heute zum Beispiel hätte ich gar keine Lust mehr drauf. Das hat mich so viel Zeit gekostet, dass das so passiert ist. Aber wenn du einen Van hast, der immer wieder kaputt gehen kann, dann nimmt er dir auch Zeit. Und das gilt aber nicht nur für einen Van, das ist die wichtige Message, sondern das gilt für alles, was du besitzt. Alles, worin du was hast, eigentlich besitzen die Sachen dann dich. Das war eine sehr, sehr coole Lektion. Freiheit und Zeit. So, da gibt es ein cooles Konzept, was ich aber auch generell mit Work and Travel noch mit verbinde, ist, ich habe ja angefangen, mich selbstständig zu machen, als ich in Kanada war, und habe aber Folgendes festgestellt. Viele fragen mich immer heute, wie war es 7 Jahre Weltreise? Die erste Frage, neben dem Duschen, die zweite Frage ist, wie finanzierst du das? Wie kriegst du das hin? Wie hast du das gemacht? Und das ist das Witzige. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was Work and Travel wirklich bedeutet. Naja, du finanzierst dir deinen Aufenthalt ja vor Ort, wenn du jetzt noch nicht dein eigenes Business hast. Wenn du Work and Travel machst, ne, es gibt zum Beispiel auch immer die Frage, ja, mit wie viel Startkapital soll ich starten? Also ich bin mit 7.000 € gestartet, aber ähnlich wie bei einem Business würde ich das gleiche Prinzip herangehen. Hab nicht zu viel. Hast du zu viel, machst du es zu Larifari. Ne, also gerade wenn jetzt, das betrifft jetzt wahrscheinlich eher die Jüngeren, und ich weiß jetzt nicht, ob die Jüngeren meinen Podcast hier hören, aber die Jüngeren sind so, die lernen deswegen am Work and Travel, weil sie durch die Erfahrungen gehen. Jetzt stell dir vor, jetzt macht er einen Work and Travel und sein Vater hat so viel Angst und er ist reich und gibt seinem Sohn, keine Ahnung, 50.000, 100.000 €, das ist jetzt völlig übertrieben, aber gibt ihm so viel Geld mit. Ja, der muss ein Jahr lang nicht arbeiten, der kann einfach nur ein Jahr lang Party machen. Wie viel lernt er dann bei Work and Travel? Klar lernt er Menschen kennen. Aber ich würde sagen, viele der Punkte, die vielleicht mich an meine Grenzen gebracht haben, waren aber auch die Punkte, an denen ich gewachsen bin beim Work and Travel. Und ganz ehrlich, ich habe die ersten 3 Monate habe ich einen Roadtrip gemacht, das war dann auch geplant. Ich bin im Sommer angekommen, habe den Van genommen, habe den umgebaut, um mehr Kosten zu sparen. Aber im Prinzip, bis ich endlich angefangen habe zu arbeiten, das war auch erst, als das Geld weg war. Ich bin erst aus dem Arsch gekommen, weg von Persönlichkeit, als das Geld dann knapp war. Und dann habe ich mich hingehockt. Und hätte ich nochmal 10.000 € mehr auf dem Konto gehabt, dann hätte ich das noch länger hinausgezogen. Und dass ich wenig Geld hatte, war dann der Pain, so der Schmerz, dass ich dann endlich raus bin, mich um Bewerbungen gekümmert habe, was ich davor nie gemacht habe. Ne, ihr müsst Folgendes wissen, in Deutschland habe ich eine Ausbildung gehabt, selbe Firma, 12 Jahre lang gearbeitet. Ich habe nicht mal einen Lebenslauf geschrieben gehabt bis zu der Zeit. Da war der Akku von der Kamera auf einmal aus. Passiert, naja, wo war ich? Ich glaube bei Pain. Thema Pain. Wenn du Schmerz hast, dann fängst du an, dich zu verändern. Deswegen auch zum Beispiel Work and Travel, also zu der Frage, wie finanziert man das? Man kann das natürlich vor Ort finanzieren. Und auch wenn ich zum Beispiel mit meinem Business noch nicht genügend Geld gemacht hatte, dann habe ich angefangen, wieder irgendwo einen Job zu nehmen. Und das war so in meiner Zeit, diese 7 Jahre, wo ich jetzt gemacht habe, immer nur das Nötigste. Ich habe versucht, immer mehr Zeit in mein Business zu stecken, als irgendwo anders zu arbeiten. Und da kommen wir jetzt zu einer Eine Sache, die ich durch Vanlife und durch das Reisen voll krass gelernt habe, Freiheit und Zeit. Folgendes Rechenbeispiel. Wenn du 3 Wochen oder sagen wir 4 Wochen Urlaub im Jahr hast und in diesen 3 oder 4 Wochen gehst du irgendwo hin, wo du so eine Reise machen kannst, wo Persönlichkeitsentwicklung oder Reise, ne? Das heißt, du hast im Jahr deine 4 Wochen. Wenn du jetzt also so etwas machen möchtest, wie ich alleine schon in den ersten 2 Jahren in Kanada gemacht habe, in den ersten 2 Jahren in Kanada, habe ich mir von meinen Ersparten und auch wegen Vanlife, weil ich ja dann keine Kosten mehr hatte, ich habe ja alle Kosten minimiert, ne, und dann habe ich nur noch den Van gehabt, also klar kostet der auch Anschaffungsgeld, Benzin und so weiter, aber ein Grund war, warum ich auch Vanlife gemacht habe, ich habe natürlich keine Miete mehr zahlen müssen. Und dazu kommen wir noch gleich, das ist der nächste Punkt. Das heißt, ich habe auch länger reisen können. Also um die Frage zu beantworten, wie hast du es finanziert? Naja, Vanlife hat mir geholfen, weniger Geld auszugeben. Ich brauchte keine Miete mehr zahlen. Ich konnte einfach im Van leben, konnte rumfahren. Ich musste natürlich das Geld zusammenbekommen für Sprit und so weiter. So, und was will ich jetzt damit sagen? Schon im ersten Jahr 2015 war ich 3,5 Monate, glaube ich, unterwegs. Und im zweiten Jahr 2016 war ich fast 4 Monate, wo ich nicht für irgendjemand gearbeitet habe. So, jetzt nimm nur mal diese 2 Jahre. In diesen ersten 2 Jahren habe ich dann angefangen, auch mein Business zu starten. So, 4 Monate da und 3 Monate da. Und sagen wir, du kannst pro Jahr, wenn du überhaupt kannst, die meisten Jobs lassen es ja nicht mal zu, dass du wirklich 4 Wochen am Stück frei nimmst. Ne? Und dann wirst du ja eigentlich auch Urlaub haben. Aber anyway, gehen wir davon aus, dass das Rechenbeispiel einfach ist. Das heißt, ich habe 4 Monate da, 3,5 Monate da. Also sagen wir aufgerundet, 4. Ich habe 8 Monate in den ersten 2 Jahren Zeit gehabt für mich, wo ich natürlich einen Roadtrip gemacht habe, wo ich gelesen habe, wo ich mein Business angefangen habe. 8 Monate. Und stell dir vor, du möchtest das mit einem normalen Job nachmachen. Brauchst du 8 Jahre. Dasselbe habe ich die 2 Jahre danach wieder gemacht. Das heißt, wo ich dann 4 Jahre rumgebracht habe und jeweils vier Monate im Jahr Zeit für mich hatte, würde das jemanden, der 4 Wochen pro Jahr zur Verfügung hat, um die gleiche Erkenntnis, die gleiche Erfahrung, die gleichen Sachen zu machen, bräuchte er dann, was heißt das jetzt, habe ich gerade 8 mal 2 noch, also 16, der bräuchte 16 Jahre. 16 Jahre jedes Jahr 4 Wochen und dann direkt dem gewidmet, nach zum Beispiel in die USA fahren und dort die Erkenntnisse haben und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum ich jedem nur mal empfehlen kann, sowas wie Work and Travel oder auch Vanlife zu machen, weil du kriegst einen Vorsprung, was Zeit angeht. Du kriegst auch ein Gespür dafür, was es bedeutet, wirkliche Freiheit zu haben. Na gut, in dem Moment war es keine richtige, dauerhafte, permanente Freiheit. Ich musste ja irgendwann auch wieder Geld verdienen, ist ja logisch. Aber wenn du das mal vergleichst, dass ich quasi die gleiche Freizeit hatte wie jemand anders erst nach 8 Jahren oder 16 Jahren in diesen ersten 4 Jahren, ne? Nichts anderes ist das, wenn du irgendwann mal auch finanzielle Freiheit durch dein Business erreichst. Wenn du dein Business automatisierst und im Prinzip dich rausnehmen kannst und dann kannst du tun, was du willst. Ob du das jetzt dann, ob du gar nichts machst, ich denke mal, wer diesen Podcast dir anhört, der will auch irgendwas erreichen. Also, aber es geht ja auch darum, dass du die Zeit dem widmen kannst, was du gerne machen möchtest. So, und das ist nämlich der nächste Punkt, dass du dadurch, durch Vanlife, habe ich gelernt, was Freizeit und Freiheit wirklich bedeutet. Und das war auch so ein Grundbestandteil bei mir, warum ich gesagt habe, boah, ich möchte das auch in der Zukunft weiter fortführen. Nicht nur durch Vanlife und diesem Low-Budget-Denken, was ich hatte, sondern wie kann ich das vielleicht auch finanziell mit finanzieller Freiheit hinkriegen. Und so kam ich dann zum Beispiel auf Passive Income, Online-Business und so weiter. Kommen wir gleich zum nächsten. Ich habe im Van dann in Neuseeland, glaube ich, nee, das war sogar noch in Kanada. In Kanada habe ich dann auch angefangen, die Bücher von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad zu lesen. Und er spricht ja sehr viel von Real Estate, also Immobilien in seinen Büchern. Und das Denken, wie man darüber, also ich will gar nicht alles, wenn du es nicht kennst, auf jeden Fall hol dir die Bücher, die sind sehr, sehr gut. Und ich habe am eigenen Leib erfahren, durch meine Vanlife-Zeit, was es eigentlich bedeutet, so eine Immobilie zu besitzen oder so. Man kann es nicht direkt vergleichen, okay, für jeden, der jetzt schon Immobilien hat. Aber ich möchte folgendes Beispiel bringen. In Deutschland habe ich immer Miete gezahlt und habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Als ich dann mal durch eine Trennung bin in Deutschland, anstatt mir irgendwie was Kleineres zu suchen, habe ich zur gleichen Zeit meine Technikerschule fertig gehabt, habe also eine Lohnerhöhung gehabt und habe im Prinzip meine Lohnerhöhung ist dann 1:1 in die erhöhte Miete geflossen. So, und so habe ich 4 Jahre lang vor meiner Reise gelebt und habe fast jeden Monat 780, ich meine, heute ist es nicht mehr viel, damals war es viel, 700, 800 Euro gezahlt. Und ich habe das mir mal ausgerechnet, als ich in Kanada ankam, in diesen 4 Jahren hätte ich 20.000 Euro sparen können. Und die hätte ich als Anzahlung für eine Immobilie gehabt. Und wenn ich das dann noch umgesetzt hätte, wie es zum Beispiel in den Büchern über Immobilien drinsteht, hätte ich mir damals schon meine erste Objekt kaufen können. Ne? Und zwar nicht für mich, sondern als Business. Darüber will ich gar nicht mehr reden, sondern was Vanlife ganz interessant war, ja, mein allererstes Auto war ein Totalschaden. Das ist dann nach 10 Monaten wirklich komplett kaputt gewesen. Das war das Auto, was immer wieder Probleme hatte. Was aber viele nicht wissen ist, es war trotzdem nicht ein finanzieller Schaden. Denn ich habe in den Kosten, die ich für das Auto alles ausgegeben hatte, nach 10 Monaten war ich unterm Strich Bonus, Plus, wie sagt man das? Also ich habe weniger ausgegeben, als hätte ich mir immer ein Airbnb oder Hostel oder irgendwas gesucht für 9 oder 10 Monate lang. Also allein die Mietersparnisse haben die Kosten für Benzin, für die Anschaffung und für alle Reparaturen und die Werkzeuge, die ich ja heute noch besitze, haben die abgezahlt. War nicht das Allerbeste, ne? Gibt es bessere Deals. Das habe ich dann mit meinen 2 anderen Vans gemacht. Die 2 anderen Vans habe ich dann auch mehr reingesteckt, mehr umgebaut. Den 2. Van, den ich hatte, das war dann ein Dodge B 2500. Den habe ich für 8000 Listenpreis gekauft, habe den in eine Werkstatt gebracht, weil ich dann natürlich denselben Fehler nicht nochmal machen wollte, bevor ich gekauft habe. Er hat gesagt, dass da nichts dran wäre, nichts kaputt ist, habe das in eine Werkstatt gegeben. Die Werkstatt hat mir dann gesagt, dass Auspuff komplett ausgebessert werden muss. Kosten knapp 1000 Dollar. Er ist dann aber auch vom Preis direkt 1000 Dollar runter, also deswegen 8000 Investment. Aber jetzt das Coole ist, alles was du, ne, da habe ich Folgendes gelernt im Van auch, dadurch, dass ich das gleich reparieren habe lassen, habe ich die Papiere dazu gehabt. Und als ich dann später verkauft habe, ich hatte dann noch zum Beispiel einen Getriebeschaden mit dem Van, habe ich auch machen lassen und habe dann auch die Papiere gehabt. Und der Vorbesitzer hatte erst den Motor komplett aufbessern lassen und hatte dazu die Papiere auch noch. Plus ich habe den Van umgebaut. Also den Van habe ich dann 8000 Anschaffungen, okay, jetzt muss man die Reparatur noch so sehen und so weiter. Das ist jetzt nicht ein Mega-Deal, aber ich habe den dann für 13.500 verkauft. Das heißt, ich habe dann fast nochmal ein Jahr lang in dem Auto, ja, nee, über ein Jahr lang in dem Auto gelebt und habe keine Miete gezahlt. Natürlich hat man Kosten, keine Frage, aber ich bin unterm Strich weniger weggegangen, habe keinen Verlust gehabt. Dadurch, dass ich den Umbau gemacht habe, habe ich den Wert gesteigert. Und was ich da nämlich gemerkt habe, ist das, was viele Menschen ja mit einem Hausflipping machen. Das heißt, die holen sich eine Immobilie, wo irgendwie noch was gemacht werden muss, wo, wenn sie es dann renovieren, die Mieten auch erhöht werden können und dann kann es wieder verkauft werden. Und da kriegt man sogar, ne, das weiß ich zum Beispiel von Undercover Billionaire, das ist die Serie von Discovery Channel in der ersten Staffel, spricht Glenn Sterling, der Billionär, der da quasi in irgendeine Ortschaft mit nur 100 Dollar reingebracht wird. Ein Weg, wie er das Kapital bekommt, um seine Firma zu finanzieren, ist durch einen Hausflip. Der hat innerhalb von einem Monat ein Haus geflippt, ohne dass er selber irgendwas machen musste, ohne dass er selber Geld nehmen musste in die Hand. Er hat nämlich da in dem Video erzählt, dass man zum Beispiel für Hausflips braucht man nicht mal eine Anzahlung, man kriegt den kompletten 100%. Ich rede jetzt von den USA, man muss in Deutschland natürlich nochmal gucken, wie es da ist. Aber allein die Tatsache, na, es geht ja immer darum, ums Wissen. Die meisten Menschen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, die würden dann sagen, ja, das geht ja nicht, du brauchst ja Startkapital. Nee, wenn die Gelegenheiten aber so sind, dass du irgendwo komplett Fremdkapital bekommen kannst, dann ist ja nur eine Frage, ob du weißt, wie der Weg geht. Und dann, wenn man den Leuten sagt, ne, die zuerst gesagt haben, nee, man braucht ja Eigenkapital, ach so, ja, wenn das dann so geht, dann so, sorry. Alles Erfahrungen, deswegen erzähle ich das gerade so. Das habe ich beim Van zum ersten Mal wirklich verstanden und habe dann verstanden, was ich selbst mir angetan habe eigentlich, dass ich 4 Jahre lang in Miete gelebt habe. Ich will damit die Miete nicht schlecht reden, sondern nur, das ist dann der erste Schritt zur Erkenntnis gewesen, dass, wow, in der Vanlife-Zeit habe ich um einiges an Geld sparen können. Meine Reisen sind hauptsächlich deswegen finanziert gewesen. Ich habe in den Jahren danach, nur als Beispiel, ich habe in der Filmindustrie in Vancouver gelebt und als ich in Neuseeland war, habe ich in fast dem kompletten Jahr Neuseeland nur, was waren es, 1 Monat, 6 Wochen, vielleicht 8 Wochen, maximal 2 Monate, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, maximal 8 Wochen habe ich für jemand anders gearbeitet. Ansonsten habe ich von den Ersparten erlebt, was ich mir in Kanada angespart hatte und weil ich auch dort wieder einen Van umgebaut hatte und dann im Van leben konnte. Das heißt, das ist einer der großen Pluspunkte, um auch zum Beispiel Kapital anzuschöffeln, weniger Geld auszugeben, einen Van zu haben und das dann am eigenen Leib mitzubekommen. Achso, und der Van in Neuseeland habe ich natürlich genau das gleiche wieder gemacht, ebenfalls wieder gewinnbringend. Den haben wir sogar für 5.000 oder 6.000 neuseeländische Dollar gekauft und da hätte ich sogar mehr rausholen können Und zwar sind in Neuseeland die Vanpreise ganz extrem abhängig von der Saison. Das heißt, im Winter verlassen alle Backpacker das Land und verkaufen alle ihre Vans. Dadurch gehen dann die Preise echt krass runter. Und im Sommer, wenn dann die ganzen neuen Backpacker kommen, die wollen dann wieder einen Van haben, die kaufen den dann ab. Das heißt, ich habe den für 11.000 im Winter verkauft und im Sommer hätte ich ihn wahrscheinlich für 13, 14, vielleicht sogar 15.000, weil er sehr, sehr gut umgebaut war. Meinen dritten Van habe ich nämlich dann auch noch darauf geachtet, nicht einfach nur umzubauen, sondern designmäßig umzubauen, dass das Ganze wirklich schön aussieht. Das war meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum ich überhaupt 11.000 bekommen habe, in einem Markt, wo eigentlich übersättigt war und es viele Vans gab, weil meiner sehr gut aussah und die Papiere hat und alles und so weiter. Okay, das war das. Da habe ich noch was aufgeschrieben. Was? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, geil. Dass man überall irgendetwas findet zum Lachen. Hä? Ach, parken. Ach so, ja, das habe ich schon indirekt schon angesprochen. Und zwar in Kanada habe ich die ersten 2 Jahre komplett ohne auf irgendeinem Campingplatz zu leben. Ich wollte kein Geld ausgeben. Im Hindsight, ob das jetzt das Beste war oder nicht, ich meine, wenn man so lange Weltreise macht und auch 3 Jahre Vanlife, gibt es auch Downzeiten. Das hat jetzt weniger was mit dem Business zu tun, sondern einfach nur, irgendwann wird man einsamer. Und ob das jetzt so toll war, dass ich nicht immer auf dem Campingplatz war, ich hätte vielleicht mega coole Connections machen können, einfach wenn ich nur auf Campingplätze gefahren wäre. Aber die meisten, die mit Vanlife starten, weil sie nicht so risikoreich sind, so risikobereit sind wie ich, die gehen dann auf einmal Campingplatz, dann ist es dein gewohntes Umfeld und auf einmal fährst du von Campingplatz zu Campingplatz. Ja, es ist einfacher, du musst dir keine Gedanken machen, du musst nicht nachts rumsuchen. Ja, ich bin abends oft im Kreis gefahren und habe mir einen guten Spot gesucht und so weiter. Das hat schon Zeit gekostet, hat auch Sprit gekostet, hat auch Verschleiß für den Van gekostet, keine Frage. Aber dadurch, dass ich es gemacht habe, und das ist die Erkenntnis jetzt hier, eigentlich, auch in Neuseeland war es so, findest du fast immer irgendwo einen Platz, wo du schlafen kannst und auch unbezahlt. Ne? Also das war etwas, wo ich gemerkt habe, was erst, wenn du anfängst, in diese Szene reinzukommen und da vielleicht ein Bewusstsein, was ich da gemerkt habe, wenn man jetzt jung ist und Backpacker und auf einmal dann Vanlife macht, dann kommt im ersten Moment, das, oder so ging es mir zumindest, im ersten Moment denkt man so, boah geil, ich erkenne gerade jetzt ein neues Lebensgefühl, neues Freiheitsgefühl, das gehört ja eher uns jung. Aber dann stellt man später fest, weil die Fragen, wie zum Beispiel, wo gehst du zur Toilette, wo parkst du, wie machst du das, kommt ja aus dem Umfeld, die sowas noch nie gemacht hat. Also, und weil dein Umfeld ja wahrscheinlich in Deutschland so ist, die das auch alle noch nie gemacht haben, also du hast jetzt Leute, die Vanlife gemacht haben, bist du nicht im Kontakt mit dem Umfeld von Vanlife-Leuten, die das aber auch in Deutschland gemacht haben. Ich meine, jetzt die letzten 3 Jahre durch die Pandemie natürlich ist Vanlife noch mehr ans Kommen gewesen, also dadurch, dass man nicht mehr in Länder wie Kanada, Australien, Neuseeland reisen konnte, also ist meine Wahrnehmung, kann sein, dass mein Social Media natürlich auch extrem überfüllt ist, weil ich gucke mir gerne Vanlife und alles an. Aber ich glaube, dass vor allem in der Zeit, wo die Leute nicht reisen konnten, haben mehr sich wieder Vans gekauft und leben im Van. Die Message, die ich gerade hier rüberbringen möchte, ist, Vanlife ist ja schon seit den 70ern, 60ern, seit man im Auto leben kann, gibt es das schon. Und es gibt ja ganze Kults. Ne? Du musst mal gucken, wir haben jetzt in München gelebt gehabt, bevor wir nach Portugal gekommen sind. Und jetzt, wenn man dann das Auge dafür hat, weil man die Erfahrung mal hatte, bin ich irgendwann mal durch einen, ich weiß nicht mehr genau, im Süden irgendwo war das, durch einen Bereich gelaufen in München, wo ganz, ganz viele Campervans standen. Wo ich so richtig gesehen habe, ah, hier ist die Campervan-Kolonne von da. Und so hat eigentlich auch jede Stadt in Deutschland, es gibt eine richtige Szene. Das heißt, selbst wenn du es in Deutschland machen würdest, würdest du auf einmal lernen, wie die Leute das in Deutschland machen. In einem Land, wo es ja so viele Vorschriften gibt, wo du, wenn du damit anfängst, erstmal das Gefühl hast, so, boah, das kannst du ja nicht machen. Kannst ja nicht einfach irgendwo stehen. Du brauchst ja, ne, verpflichtet. Und ich sehe jetzt schon Leute, wenn man die es jetzt angucken, haten, ah, das kannst du ja nicht machen, das ist illegal. Ja, es gibt zu allem Gesetzen. Ich sage nicht, dass du Gesetze brechen sollst, aber es gibt auch immer irgendwo Lücken. Ne, das ist auch beim Business ganz, ganz wichtig. Es gibt immer Vorschriften und man kann diese Vorschriften mit anderen Vorschriften aushebeln. So ist unser gesamte Gesetzlage. Ich meine, in der letzten Episode habe ich darüber gesprochen, wie und wo wir unsere Firma jetzt gegründet haben mit 149 Dollar in 5 Minuten. Und wir haben jetzt fast keine Steuern legal, die wir zahlen müssen. Wenn dich das interessiert, hör dir auf jeden Fall die letzte Folge an. Das sind ja auch Vorschriften. Das sind ja auch legale Vorschriften. Es geht ja immer nur darum, Wissen ist Macht. Ne? Also, weil wenn du es nicht weißt, dann kannst du es nicht umsetzen. Das ist das Gleiche, was ich auch gemeint habe mit zum Beispiel Fonds Real Estate. Es gibt Deals, wo man komplett in Immobilien investieren kann, ohne Eigenkapital, ohne Startkapital. Dass es dann immer noch mal irgendwelche Auflagen gibt und so. Ja, da muss man sich mit dem Deal beschäftigen. Aber das, was 99% der Menschen da draußen machen, die beschäftigen sich nicht mal mit irgendeinem Thema. Die beschäftigen sich auch nicht mit Vanlife. Die beschäftigen sich auch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit den Sachen, die man da lernt. Und ich meine, wenn du auf den Weg gehst des Unternehmers, Entrepreneurship, dann wird dir automatisch, das ist meine Wahrnehmung, beschäftigst du dich immer mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und wo gibt es vielleicht Möglichkeiten und so verändert sich dann auch dein Denken. Und deswegen denke ich sehr, sehr gerne an meine Reise zurück und auch an Vanlife, weil das, auch wenn es nicht primär Unternehmertum war, ja, liegt im Auge des Betrachters, ne? Also auch ein Auto zu flippen und auf einmal Geld zu machen, ist ja auch ein Business. Also, und ich habe übrigens solche auch kennengelernt in Neuseeland, die nichts anderes machen, wie im Winter die Vans einkaufen, manche alte Autos einkaufen, umbauen und dann im Sommer, wenn der Rush von Backpackern kommt, ne, nur mal so eine Side-Note, ich weiß nicht mehr, ob die Zahlen noch stimmen, Julian, falls du mir zuhörst, Julian ist ein guter Kumpel von mir, der einen Neuseeland-Blog hat. Ich glaube, 5 Millionen Einwohner hat Neuseeland und jedes Jahr, das war jetzt vor Covid, jedes Jahr kommen nochmal 5 Millionen pro Jahr dazu, die einfach nur rumreisen in Neuseeland. Und für diesen Markt, ne, ist ja ein Riesenmarkt da, das sind ganz viele, die sich einen Van dann holen und einfach rumfahren. Und ja, anyway, jetzt kommen wir zum letzten Punkt noch, ich will es nicht weiter aufhalten. Wo duscht man denn? Das war die Frage Nummer 1 und ich fand das immer so witzig, das habe ich auch damals schon in vielen meiner Working Holiday Videos beantwortet. Wenn du dann mal Vanlife hast, wirst du merken, dass du ganz andere Probleme hast. Nicht die Probleme, die man von außen immer denkt. Das war die Nummer 1 gestellte Frage. Wie machst du das mit dem Waschen und Duschen und mit, wo gehst du zur Toilette? Also erstmal, in Neuseeland zum Beispiel für das Camper-Zertifikat, was wir da bekommen haben, dass wir auch auf den kostenlosen Campingspots sein durften, da musst du eine Toilette mit rein. In unsere Van. Wir haben den Toilette aber nie verwendet. Also es gab da eine Toilette. Es gibt Möglichkeiten, dass du auch etwas in deinen Van reinbauen möchtest oder kannst, wenn du das haben willst. Naja, ganz einfach, in der meisten Zeit in Kanada, Wildnis, bin ich einfach draußen pinkeln gegangen. Dann gibt es gerade in den USA und in Amerika Recreation Center, Community Centers, da kann man duschen gehen, oft sogar für einen Dollar bloß oder kostenlos oder einfach ins Schwimmbad gehen. Oder was wir gemacht haben, ne, auch in Neuseeland haben wir Snap Fitness, 24 Stunden Fitnesscenter, haben eine Membership genommen, weil in fast jeder größeren Stadt gab es ein Snap Fitness und dadurch, dass es 24 Stunden war, war es egal, wann wir da reinkommen. Das heißt, wir haben trainiert und haben einfach auch geduscht. Also Duschen war mit das Einfachste. Ja, man musste ein bisschen überlegen, aber sobald man anfängt, du kannst auch googeln auf Google, Recreation Center, Community Center und dann die Stadt eingeben oder Ort, wo du bist. Wir haben einmal in einer Kirche geduscht, wo die quasi für die Bedürftigen im Umkreis, ne, haben wir einfach gefragt, ey, wo macht ihr das, wo geht ihr duschen, da könnte man duschen. Wir sind in Hostels reingegangen, haben da geduscht. Es gibt am Strand manchmal öffentliche Duschen. Naja, ganz klassisch, du kannst auch in einen See gehen, ne, wenn du unterwegs bist im Wildlife. Du kannst dir eine selbstgebastelte Dusche machen. Es gibt diese sogenannten plastikschwarzen Säcke, die dann von der Sonne erwärmt werden, dann hast du sogar warmes Wasser. Also, es war in den 2 Jahren nicht das Problem und ich habe nicht angefangen zu stinken oder sonst irgendwas, auch wenn man das von vielen Backpackern so kennt, wenn man noch jung ist. Das liegt aber eher nicht daran, dass man nicht den Zugriff dazu hat, sondern einfach, weil man faul ist und einfach total bequem ist und das auch in der Zeit einfach mal, ja. Anyway, das war das Einfachste. Wie gesagt, andere Probleme sind eher so Sachen wie, ne, wenn du zum Beispiel als Paar reist und dann die ganze Zeit im Van bist. Ich würde nicht sagen bei einem Monat oder 2, wobei, ich würde dir sowieso mal raten, wenn du mit einem Partner, das ist so eine der Lektionen, wenn du wissen willst, ob das bei euch funktioniert, dann holt euch einen Van und reist einfach mal 4 Wochen zusammen im Van rum. Und wenn ihr es dann noch miteinander aushaltet, ja, dann könnt ihr auch zusammenziehen, dann passt's. Das ist quasi so eine der Feuerproben, die man machen kann, um herauszufinden, ob man überhaupt aufeinander hocken kann oder nicht. Weil im Van hast du ja keine Privatsphäre. Und das ist eher eine der Probleme, wenn man Langzeit-Vanlife hat, vor allem mit einem Partner, dass man ja nicht einfach mal so sagen kann, hey, du, geh mal in dein Zimmer, geh mal in mein Zimmer. Du bist im Van zusammen. Also man muss da wirklich Workarounds finden, wo ich auch bis heute keine eindeutigen Antworten habe. Das ist einer der Themen, wo ich bis heute sehr, sehr schwer finde, was Vanlife angeht. Das sind so Themen, die ja eher Probleme sind. Okay, ich bin mit meiner kurzen Liste durch. Ich hoffe, das war ein bisschen inspirierend. Ich kann jeden nur ermutigen, Vanlife auf jeden Fall auch mal auszuprobieren. Und es hilft nicht nur fürs Reisen und das Freiheitsein, sondern meiner Meinung nach ist vieles vom Fundament für mein Business- und Unternehmertumwissen in der Zeit entstanden. Ja, ganz geschweige, die 4 Monate, die ich vorhin erzählt habe, was glaubst du, wie viel ich auf einmal gelesen habe? Ich habe davor in meinem Leben nie gelesen. Auf einmal habe ich angefangen zu lesen und habe mehr gelesen, wie je in meinem Leben davor. Und natürlich war es alles Businessbücher. Anyway, that's it für diese Episode von dieser Woche. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich bin Daniel, mach's gut, ciao.